guten Morgen ist ein bisschen gelogen. Also guten Nachmittag. Also guten Nachmittag nach Deutschland. Hier in Bali ist, guten Morgen. Also nee, hier, ach, das kriege ich alles durcheinander. Also hier ist Nachmittag, in Deutschland ist der gute Morgen. Und mein Tag neigt sich zum Ende. Ich sitze hier mit gekühltem Rotwein und freue mich, lieber Silvio, mit dir sprechen zu dürfen.
In der Tat habe ich mir überlegt, weil wir uns natürlich im Vorfeld abgestimmt haben und ich wusste,
das ist eine Lüge,
dass du
haben
in
wir
Bali
nie.
Bist. Na, abgestimmt, zeitlich abgestimmt.
Also das stimmt natürlich doch.
Das war gucken, wann wir uns irgendwie zusammenfinden können oder zusammen telefonieren können.
Was und, ja mit mir immer schwierig ist, ja.
Hatte mir in der Tat überlegt, ob ich mir heute zum Tagesbeginn auch das erste Gläschen Rotwein oder Weißwein gönne. Nicht zuletzt, weil wir heute wieder die Saisoneröffnung der Weinkulturbar haben. Also wir haben heute unseren ersten Tag und ich habe mich hier frühen Morgens, also hier ist es morgens um 8, in die Bar geschlichen, bevor die Mitarbeiter kommen, um mit dir zu telefonieren, zu reden, lieber Lars, und dir ein Geständnis unterbreiten.
Ich höre.
Also, dass ich von dir wirklich viel gelernt habe, also zumindest eine Sache gelernt habe.
Und das ist sehr gut. Ich habe von dir wirklich viel gelernt. Also, zumindest mal eine Sache.
Gut. Aber die ist sehr prägnant, weil als ich mit der Idee schwanger ging, einen Podcast aufzunehmen, war ich der ganz, ganz festen Überzeugung, dass es eigentlich reichen würde, irgendwie ein iPhone zwischen zwei Leute zu legen und oder ein Telefon, um kein Branddropping zu machen, zwischen zwei Leute zu legen und die lustig drauf losplaudern. Aber solange wir nicht Lanz und Brecht sind, glaube ich, funktioniert das nicht, weil Qualität ist da schon nicht unwichtig und die Aufnahmequalität ist dabei auch nicht unwichtig. Und ich habe das ganz, ganz, ganz oft im letzten Jahr, als ich eben auch anfing, ausländische Podcasts intensiver zu hören, teilweise ganz, ganz unterirdische Tonqualitäten mitnehmen, wahrnehmen müssen, wo man sich wirklich durch den Podcast quält. Und wir hatten ja auch 2-3 Folgen, wo es richtig unterirdisch war, weil wir Gäste hatten, die dann teilweise kein ordentliches Mikrofon hatten.
Also aufnahmetechnisch unterirdisch, ne? muss man wieder einschätzen.
Und ja? Es ist so schade, was da an Informationen teilweise verloren ging und wie mühselig das war, den zuzuhören und wie viel an Qualität dann letztlich auch dabei auf der Strecke blieb. Und jetzt bekomme ich den Bogen hin. Unsere letzte Folge war leider, und das ist komplett mir geschuldet, richtig unterirdisch. Also es war von der Tonqualität richtig schlecht und ich schäme mich richtig dafür und habe diesbetreffend viel von dir gelernt, wie viel angenehmer es ist. Und ich hoffe, heute ist es angenehmer, dass die Tonqualität besser ist. Ich hatte das letzte Mal einen anderen Raum, einen anderen Computer. Und also beim Schneiden habe ich gemerkt, oh Gott, das ist... Aber jetzt bist du so weit weg und ich wollte dich nicht noch dazu nötigen, deinem Urlaub nochmal ans Mikro zu kommen. Deswegen habe ich das unseren Zuhörern, ich hoffe, sie mögen es mir verzeihen, so angeboten. Und hoffe, dass wir heute mit besserer Tonqualität und eben auch mit ein bisschen mehr Qualität somit aufwarten. Daher, also ich schäme mich und das Jahr so zu Beginn ist nicht wirklich toll. Und ein zweites und eine Bitte somit an dich.
Ja?
Ich würde ganz gerne heute mit den vinophilen Themen anfangen und habe gemerkt, also wir haben das dann irgendwie letztes Mal in der ganzen Bali...
Ich weiß nicht. Ja, ganz kurz, eine Sache noch. Also vielen Dank für die Blumen und also wenn ich das jetzt so sagen darf, lieber Silvio, du erscheinst mir hier ganz laut, wenn ich das sagen darf. Bist du sicher, dass deine Mikroposition heute die perfekte ist?
Also ich bin ein bisschen dichter gerutscht.
Ich sehe dich nur immer hier bei mir rot blinken. Aber das nur am Rande, lieber Zuhörer. Jetzt geht's mit den vinophilen Themen weiter.
Ich würde die Themen des letzten Podcasts nochmal ein bisschen aufgreifen, weil die gar nicht unwichtig sind. Also es wirkt immer so ein bisschen nach Effekthascherei, wenn man fragt, was sind die Trends 2023? Und wir haben das, wie gesagt, letztes Mal nach all deinen
Bali-Geschichten, die auch mega... Moment, da muss ich auch hier wieder... Das ist überhaupt nicht so. Also das in allen Branchen ist es total üblich zu sagen, also was sind denn unsere Themen des Jahres? Also man zieht am Ende eines Jahres immer Resümee und fragt sich dann eben auch, okay, was war das dieses Jahr? Das gilt fürs Fernsehen ganz genauso. Also es gibt immer so einen Top-Chart für irgendwie, was sind die Trends, was ist en vogue, wie hat sich's entwickelt, haben Sachen, die wir 2022 gemacht haben, haben die funktioniert? Ja, auch keine Ahnung, weil jetzt hier Netflix, wie auch immer, alle Fragen stellen sich diese Frage. Also insofern ist das keine Effekthascherei. Möchte ich hier, Silvio, ich möchte dich, an der Stelle möchte ich also all das stützen, was du jetzt sagen wirst.
Nee, glaube ich auch. Aber das letzte Mal, und ich fand, wir hatten selten so ernsthafte und so gute Themen wie 2023 und auch so zeitgemäße Themen. Und die kamen mir einfach also wir haben sie nicht ausführlich genug besprochen. Das fand ich so ein bisschen schade. Weil es sind, sind Zeit, ja, zeitgemäße Themen. Kannst du dich noch erinnern, was es war? Also, ich frage dich im Urlaub, ob du dich noch an die Realität erinnern kannst.
Muss ich ganz klar verneinen. Also hier, also im Urlaub, und das ist übrigens auch was ich, auch wenn du mit vinophilen Themen anfangen möchtest, muss ich hier noch eine Sache einstreuen. Es ist natürlich schon, als wenn ich hier nach Bali gekommen bin, habe ich mich natürlich wie jeder im heutigen, die ganzen Nomaden, die irgendwo auf der ganzen Welt sitzen und Homeoffice betreiben. Mir ist das tatsächlich an einem solchen Ort nicht vergönnt. Also ich kann das nicht. Ich sitze hier, das kann ich kurz beschreiben, in einem wahnsinnig tollen Hotelzimmer mit eigenem Pool, der auf dem Strand läuft und hinter dem Strand, also dann ist halt das Meer dahinter. Also ich gucke hier, Glas, Meer, super Sonne draußen, alles ist perfekt, alle sind freundlich, alle sind gut gelaunt. Das ist fast, also gerade als Deutscher ist das ein wahnsinnig unangenehmer Zustand, wenn alle um einen herum gut gelaunt sind von morgens bis abends. Und mir wäre das tatsächlich nicht möglich, hier zu arbeiten, weil ich tatsächlich so durch all das um mich herum so abgelenkt wäre, dass ich mich überhaupt nicht tatsächlich konzentrieren kann. Also in Hamburg, so schlechtes Wetter ist super, weil du dann eben einfach am Rechner, am Telefon sitzt und eben konzentriert, konzertant und sonst was irgendwie voranschreiten kannst. Und hier würde ich mich so abgelenkt fühlen. Ich würde den ganzen Tag surfen wollen, mich mit denen treffen, hin und her, und dann ist es auch schon Mittag, dann kommt das erste Gläschen. Also ich weiß gar nicht, also ich würde hier völlig vor mich hin dämmern und hier ein nettes Leben führen und würde aber so arbeitstechnisch oder was wir auch so als Erfolg, Ehrgeiz etc. definieren, das wäre mir hier von Bali aus auf jeden Fall nicht möglich. Ich finde es super, hier mal vielleicht auch ein bisschen länger hinzufahren, aber alles andere ist mir, ja, fühle ich mich sehr abgelenkt. Und also zurück zu dem, was du sagtest, Lars, kannst du dich noch erinnern? Klares Nein, ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ich lebe hier in den Tag hinein, was auch sehr gesund ist. Ne? Also ich kann dir weder sagen, welcher Wochentag ist. Ich weiß, es ist irgendwie Anfang, Mitte Januar. Und das war es auch schon. Und ich weiß halt, ein paar Tagen geht mein Flieger. Das habe ich so, habe ich mir quasi jetzt auf meinem iPhone, ja, und
hast du den Wecker gestellt?
Smartphone, habe ich mir quasi gefühlt einen Wecker gestellt. Das ist so 14 Alarme, die mich dann langsam auf dieses Abflugdatum hinführen. Aber ansonsten, also meine Kinder, meine Frau, die sind alle völlig lost in Zeit und Raum. Und morgens geht die Sonne auf und alle sind glücklich.
Ich glaube, dass man sich daran aber auch gewöhnen wird, oder? Oder glaubst du, oder die Leute, die du dort getroffen hast, die dort begegnen, bist, ist es für die noch normal, das schöne Wetter, das entspannte?
Also ich bin eine Menge Leute getroffen, die so nah am Aussteigertum sind. Also einer, der hat irgendwie so IT, 1000 Ideen, die er so auf den Weg gebracht hat, und ist jetzt hier mit seiner Familie und surft den ganzen Tag. Also die Frau betreut drei Kinder und er ist surfen, von früh bis spät, macht nichts anderes. Und bei allen, was ich finde ich sehr eigen ist, dass diese Konzentriertheit geht dir abhanden. Es ist alles so schön drumherum. Das ist ja alles wie im Film, ja, das Wasser ist warm, sei es im Pool, sei es der Regen, sei es das Meer, ist alles nett. Ich glaube, ich weiß nicht, da so Körperspannung und Konzentration hinzubekommen, sehe ich hier wenig.
Lars?
Ja?
Lars?
Ja.
Wir sind bei Minute 10, können wir vielleicht hier Redezeit ab Minute vielleicht, ich sag mal 30, 35, dass die Zuhörer, die sagen, Wein ist für mich das Wichtigste, der Rest ist Quatsch, dann abschalten können. Also ich würde dir wirklich ganz, ganz viel, weil mich das natürlich auch wahnsinnig interessiert.
Aber ich bin abgesprochen, liebe Zuhörer.
Lass uns mal zurück zum Thema kommen. Also Thema Wein und Trends 2023. Lass mich mal so einsteigen. Es hat einen riesen Aufschrei in Dresden gegeben. Also den einen im Jahr, der ist am Anfang des Jahres dann irgendwie passiert. Insofern
also das Rest des Jahres verhallen kann, ja.
Ja, genau. Weil eine vegane Fleischerei aufgemacht hat in Bischofsweg, in der Dresdner Neustadt. Und natürlich sind da alle mega draufgesprungen und vegane Fleischerei und muss sowas sein und muss es Fleischerei heißen und ist das nicht ein Riesenquatsch und so weiter. Da kann man natürlich ewig hin und her diskutieren. Zumindest die ersten Tage ist es wahnsinnig erfolgreich. Viele haben dem attestiert, dass es sehr, sehr gut schmeckt. Und ich persönlich finde es gut, weil es vielen Fleischaussteigern das Leben ein bisschen einfacher macht. vielleicht aus ethischen Gründen ihren Fleischkonsum zu reduzieren und bewusster Fleisch zu essen. Also daher soll das Ding doch Fleischerei heißen und jemand, der sich daran stört, kann sich gern daran stören. Letztlich ist es teilweise mit Alkoholalternativen und damit kommen wir zum Dry January ja im Prinzip genauso, dass es da wenig Alternativen gibt und diese Alternativen aber teilweise immer besser werden. Und das ist so einer der Trends des Jahres 2023, Low- oder Non-Alcoholic Beverages in jeglicher Richtung. Dass man versucht, eben besseren alkoholfreien Wein zu erzeugen. Und da teilweise ganz, ganz interessante Exemplare, sei es vom altbekannten Joey Lights aus dem Rheingau, der ja seit Jahren durchaus akzeptables Produkt abfüllt, sei es vom Rieger aus dem Badischen, der jetzt dummerweise und leider eine Rückrufaktion hatte, weil dann der ein oder andere alkoholfreie Wein doch anfing zu gären und das natürlich fatal sein kann, aber sonstige Produkte durchaus interessant und sehr, sehr spannend sind, sei es vom
Julius-Spital. Darf ich kurz dazwischen fragen? Was heißt denn interessant und spannend? Interessant und spannend klingt so, das ist interessant, das ist spannend. Heißt es okay oder geil?
Okay, Riesenproblem in den letzten Jahren war ganz einfach, dass der Produzent das Riesenproblem hatte, dass der Konsument wiederum nicht bereit war, für ein nicht alkoholisches Produkt den gleichen Preis zu bezahlen wie für ein alkoholisches Produkt, weil es nicht bumm macht.
Ja, das ist Käse. Ja,
Letztlich ist der Aufwand mindestens der gleiche, wenn nicht sogar höher. Absolut. Also er ist höher. Und die Trauben, die dafür verwendet werden, müssen ja mindestens so gut sein wie die Trauben, die für ein alkoholisches Produkt, weil es ja im Nachhinein entalkoholisiert wird, verwendet werden. Also die Trauben sollten, wenn nicht sogar hochwertiger sein, um eben ähnliche Geschmackselemente in diesen nicht alkoholischen Wein zu implantieren. Und der Produzent stand dann letztlich vor der Entscheidung, ich habe jetzt hier ein tolles Traubenmaterial, nutze ich das eben für alkoholfreien oder entalkoholisierten oder eben für alkoholischen Wein und muss das Ganze nicht irgendwie verargumentieren, diskutieren oder sonstiges. Und viele der Produzenten haben eben das etwas Bessere für den alkoholischen Wein, einfach um ihre Konsumenten oder ihre Gewohnheitskonsumenten zufriedenzustellen. Und das, was nicht irgendwie so pralle war, dann teilweise für nicht-alkoholischen Wein dann letztlich verwendet, beziehungsweise sind oftmals die Riesenproduzenten wie Rotkäppchen etc. hingegangen und haben es geschafft, mit viel Geld, Marketing und eben der entsprechenden Maschinerie irgendwelche Industrieprodukte zu erzeugen, was dem Gesamtimage der alkoholfreien Weinbranche nicht unbedingt zuträglich war. Viele oder einige der Produzenten haben gelernt und haben eben auch den Markt erkannt und arbeiten eben daran und arbeiten mittlerweile mit besserem Traubenmaterial und es entstehen teilweise sehr passable Produkte. Man muss natürlich, man hat den Weingeschmack auf der Zunge, muss teilweise aber natürlich ein bisschen umdenken, weil verschiedene Geschmackselemente oder geschmackstragende Elemente fehlen, unter anderem der Alkohol, der natürlich herausgenommen wird, was viele Produzenten in der Vergangenheit versucht haben, mit Zucker zu kaschieren. Also waren diese alkoholfreien Weine teilweise viel zu süß oder viel zu unbalanciert. Und mittlerweile hat es der ein oder andere Produzent geschafft, eben trockene alkoholfreie Weine zu erzeugen, die aber eben trotzdem Spannung haben, die ein schönes Säurespiel haben, die einen angenehmen Zug haben, eine Trinkfreude haben, wo du den Weingeschmack hast, wo du ein entsprechendes Aromenspiel hast, die sich im Glas entwickeln, wo was passiert, die ich kalt oder warm trinken kann. Also wo es auch Spaß macht, diesen Wein zu probieren und wo du letztlich darauf wartest, dass es Bums macht und es einfach nicht macht.
Kaboom.
Also das ist eine Sache, die total spannend ist. Eine andere Sache eben Low Alcohol Wines. Also Weine, die Wein muss Süßweine. Ja Mindestalkohol. Ja, das könnte so das eine sein, aber nicht jeder ist eben dem Süßwein
zugetan.
Zugetan, ja, schweres Wort.
So schwer ist es gar nicht.
Es ist noch morgens am Tag, zumindest bei mir.
Ich habe den Rotwein vorgesprungen.
Ja, genau. Dem Süßwein zugetan, auch nicht unbedingt dem viel gelobten Kabinettwein, der teilweise eine gewisse Restsüße hat, was durch Säure ausbalanciert wird, wodurch der gar nicht so pappig süß schmeckt, aber dann teilweise eben trotzdem seine 15 bis 20 Gramm Restzucker hat. Manche wollen eben einen richtig konsequent trockenen Wein und es gibt eben verschiedene Rebsorten, die genau das erbringen können, dass du einen trockenen Wein hast, einen lebendigen Wein hast und darauf spezialisieren, darin engagieren sich manche Winzer, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. Also wenn du eben zum Beispiel in Frankreich, das westliche Frankreich nimmst, wo es ein bisschen teilweise kühler, frischer ist, wo du Rebsorten wie Colombard anbauen kannst, die dann ihre 8, 9, 10 Volumenprozent erbringen und die ein gewisses Aromen spielen, eine gewisse Lebendigkeit haben, einfach Spaß machen. Wenn du teilweise ins Nordportugiesische nimmst, Minho, also das Vinho Verde-Gebiet gehst, dort teilweise ganz spannende Sachen zwischen 9 und 11 Volumenprozent hast. Wenn du in Deutschland bleibst, teilweise ganz, ganz interessante und witzige Müller-Thurgau oder eben auch eine fetzige Scheurebe, nimmst einen Riesling natürlich, den eben niedrig alkoholisch produzieren kannst, wo der Wein 10, 11 Volumenprozent hast. Sowas ist mittlerweile wieder trendy und schlägt letztlich die Brücke hin zum bewussten Weintrinken und eben, dass man nicht immer auf diese Benchmark-Rebsorten wie Chardonnay, Sauvignon Blanc gehen muss, sondern eben auch die etwas unbekannteren Rebsorten. Das haben wir in der letzten Woche auch angerissen.
Ich bin ja ohnehin ein großer Fan von Scheurebe und Müller-Thurgau. Und ich finde auch, dass es nicht nur das wenig Trinken, sondern auch das viel Trinken fördert, weil man eben einfach dann ein bisschen mehr trinken kann, auch ein bisschen eher am Tag anfangen kann, wenn es nicht einen so aus der Bahn wirft. Also ich kann das nur begrüßen. Aber darf ich nochmal fragen, diese wir trinken nichts im Januar, ist das, also was ich kenne, ist diese V-January-Bewegung, also vegane Ernährung im Januar, das ging so vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder irgendwie sowas los? Oder
ging das so früh los?
Also für mich poppt das vor zwei Jahren auf. Nee, das ist, also ich kenne die, das in Deutschland machen, das ist Ria Rehberg heißt sie, also eine wahnsinnig engagierte Mädel, Frau, Aktivistin. Und diese Grundideen, die gibt es schon relativ lange und PR-technisch betreuen die das mit Promis und allem drum und dran. Und da ist ja hier, wie heißt der hier, Moby Dick Moby, der Sänger.
Ja.
Ist ein ganz großer Vegan-Fan und setzt sich, also dem geht es vor allen Dingen, für Vegan gibt es ja 1000 Gründe, aber es sind in der Regel schon doch Leute, die für Tierrecht einstehen. Das ist so 5 Jahre her, dass ich ja zum ersten Mal in Deutschland oder 6 auch für das erste deutsche Fernsehen darüber berichtet habe. Das ist schon, aber da kam es eben auf, also da gibt ja auch so diese, wie heißt das, den Movember? Wenn man sich Schnauzer im November wachsen lässt, da gibt es ja so immer Sachen. Und wo kommt das jetzt mit dem Januar und dem Wein her?
Also keine Ahnung.
Okay.
Also ich denke, das resultiert letztlich aus diesen ganzen Vorsätzen, die man sich im
dieser Januar Vorsatzgedanke, setzt, man, ich will. Ja, gut, das ist ja bei der Ernährungsgeschichte vegan ja auch so.
Dass man ein bisschen gesünder beginnen möchte und wahrscheinlich ist es bei den meisten ab dem Februar dann zusammengebrochen, deswegen blieb es beim Januar. Also es ist für mich aber irgendwie absolutes Halbwissen und an den Haaren herbeigezogen.
Das mit dem Low-Scheurebe, das kann ich auch das ganzjährig durchziehen.
Ich finde es auch interessant, also wenn man Wein eben nicht als getränktes des Anbetens dann irgendwie nimmt oder sich da ewig vor einem Glas aufhalten möchte, was manchmal durchaus reizvoll ist, um die Entwicklung des Weines irgendwie nachzuvollziehen und ihn nicht immer nur aktiv zu trinken. Aber es gibt eben auch Feiersituationen oder es gibt eben auch Situationen, wo du mit Freunden zusammensitzt, wo der Wein zwar ein Begleiten ist, aber kein elementares Element dann letztlich dabei ist, da möchte man dann schon trinken und möchte man
also ich bin ja wirklich
sich dem Wein hingeben.
Wirklich das Problem, ich bin so ein Trinker, wenn man das so, also ich, es muss eine gewisse Menge haben, also sei es jetzt Wasser oder was auch immer. Und da mich stört das massiv, dass wenn du jetzt gerade in so einen, in vielleicht auch in einer Geschäftssituation oder irgendwie und du hast deinen Wein, der dich halt nur, weil du halt ein Glas trinkst oder eben auch noch ein zweites, weil du ein zweites Glas wolltest oder weil es irgendwas zu essen gibt oder sowas, was einen dann so an die Wand stellt, ja, also wo du einfach so denkst, oh Mann, jetzt habe ich den schon im Kopf, so Mist. Und mir ging es einfach nur so um charmanten Essensbegleiter oder ich will jetzt aber hier kein Kleben haben. Und da guckst du dann manchmal gerade bei einem Weißwein so auf die Flasche und denkst, what the fuck, 14%? Mann, das muss jetzt auch nicht sein, auch wenn der gut schmeckt, wenn er toll ist oder irgendwie sowas. Aber ich finde das charmant, so, wenn man zum Essen bei einem Geschäftstermin, ob jetzt am Nachmittag oder am Abend, und du willst einfach nur so ein bisschen stilvolles Getränk haben und dann nicht mit irgendeinem Kram um die Ecke biegen, und dann hast du immer so einen Wein, der einen weghaut. Und wenn es die Alternative gibt oder wenn es mehr Weine gäbe, die, wo der Alkoholgehalt nicht so hoch ist, finde ich nur, also das würde vollkommen in meine Richtung.
Ich bin leider oder zum Glück auch genauso ein Schnelltrinker wie du. Also, dass ich mich dem Getränk dann gänzlich hingebe und mich darin fallen lasse. Daher, wahrscheinlich verstehen wir uns auch so gut. Also, dass wir zumindest das gleiche Level halten können.
Unbedingt.
Im Flaschenverbrauch. Aber ich finde eben diese Entwicklung auch sehr, sehr positiv, sehr hilfreich. Und letztlich blickt es alles in eine Richtung. Also, dass man neben der eben auch klimatischen Entwicklung das vermisst, was man gerade nicht hat, nämlich dieses lebendig leichte Frische, was ja dann eben auch den letztwöchig oder vor 10 Tagen angesprochenen Trend der Champagner so ein bisschen
Darf ich noch mal eine Frage zurück zu dem Low. Also jetzt mal noch mal Hand aufs Herz. Also bei dieser Low-Alkohol-Geschichte, also bei der Scheurebe mit 11 oder einer Müllentoga 11,5, bin ich völlig bei dir. Tolle Sache. Habe ich selber auch schon tolle Weine getrunken. Man sagt so, Mensch, großartig. Du ganz persönlich, Hand aufs Herz, Non-Alkoholic, ist da jetzt schon wirklich, in der aktuellen Marktlage, Marktsituation, sind da Dinge, wo du wirklich sagen würdest, hier Lars, den musst du trinken, das ist ein Knaller. Also egal, ob da Alkohol oder nicht Alkohol draufsteht, den musst du zu, weiß ich nicht, Saint-Jacques mit Austersoße musst du essen, trinken. Gibt's das? Sind wir so weit?
Nein.
Oder ist das noch gut?
Also ich habe noch keinen
getrunken, Champagner.
Ich habe noch keinen getrunken, wo ich das Gefühl hatte, es ist eine wahre Alternative und würde, also es ist für mich
vielleicht immer noch
dieses Notgetränk, wo ich jemanden gerne zu raten, wenn er aus Gründen XY keinen Alkohol trinken kann oder darf, aber eben einen wahnsinnigen Hype drauf hat. Also sprich, seien es gesundheitliche Probleme, sei es Schwangerschaft, sei es höchst konzentriertes Arbeiten oder sonstiges, wo ich sage, diese Produkte sind durchaus ihr Geld wert. Und ich finde es interessant, damit das Engagement auch von kleineren Winzern und somit dieses gesamte System auch so ein bisschen voranzutreiben. Wenn es niemand kauft, wenn es niemand trinkt, wenn niemand interessiert ist, wenn niemand dem Produzenten letztlich auch Tipps geben kann, dann stagniert das Ganze. Und dafür, finde ich, bewegen wir uns oder sind wir auf einem Weg und müssen das Ganze dann irgendwie begleiten. Auch wenn die Produkte noch nicht diese Qualität, also wenn ich zurückdenke, 5 oder 7 Jahre zurückdenke, war es noch unterirdischer.
Also wäre ich der Erste, der ein Fan von sowas wäre. Gerade weil du, wenn man irgendwie, auch wenn man so Geschäftstermin am Tag hat und du dann so 14 Uhr ein bisschen betreten auf die Uhr guckst und denkst, kannst du jetzt schon ein Glas Wein bestellen? Habe ich dann eigentlich schon Bock, wenn ich in Hamburg irgendwie bin und dann gibt es irgendwie ein geiles Schnitzel oder ein geiles Stück Fleisch oder was auch immer, ein geiles Stück Fisch. Und ich hätte gern einfach so einen fetzigen Wein dazu. Und weiß aber, ich habe den Termin vor mir, ich muss dann auch noch arbeiten, ich habe dann auch Kinder und sonst was oder gehe auch zum Sport und sowas. Da spricht Alkohol immer dagegen. Da habe ich dann, also dann sage ich eher nein. Aber wenn es jetzt eine alkoholfreie Alternative gäbe, die geschmacklich in diese Richtung geht, das wäre, da finde ich, der Oberhammer, weil ich jetzt eben nicht der Safttyp bin. Also ich, oder die, weiß ich nicht, Bionade. Irgendwas. Gut, okay, aber jetzt zum Champagner, das macht mir mehr Spaß.
Lass mich das nochmal zurückdrehen. Es gibt ja doch einige Produzenten, wie jetzt, keine Ahnung, auch Torres im größeren Bereich, die durchaus interessante Sachen und auch im Saftbereich, sei es jetzt zum Beispiel Van Naam vom Niederrhein, der extrem vielschichtige und das eben auch teilweise schon im großspurigen Bereich, also die füllen ja nicht wenig ab, Mengen dort produziert, oder eben auch Geiger von der Schwäbischen Alb, die gerade mit ihren Sekko-Geschichten total spannend, oder ganz, ganz viele Winzer, die eben auch im Trauben-Sekko-Bereich angeführt vom Volker Raumland seinerzeit, der den Trauben-Sekko mehr oder weniger innoviert hat. Also da lohnt es sich links und rechts zu schauen, und neben den ganzen Tees, die von manchen Köchen eben initiiert werden oder von auch manchen Sommeliers, es lohnt sich manchmal eben auch diese alkoholfreie Begleitung dann irgendwo im Restaurant zu nehmen oder sich selber auch zu Hause dem hinzugeben oder eben auch diesen Gedanken zu begleiten, voranzutreiben.
So, ja. Jetzt Champagner. Bitte zum Champagner.
Herrlich. Champagner, gerne.
Den also ich hier vermisse auf Bali, muss ich gestehen, und mein Geburtstag steht bevor. Also
gibt es den gar nicht?
Ja, aber total Mist, absurd teuer, alles Import. Ja, gibt's nicht.
Was kostet der? Also würdest du dir ein Fläschchen gönnen an deinem Ehrentag? Was müsstest du dafür in Euro berappen?
Nein, lustigerweise, die haben auf den Dingern hier kaum Marge drauf. Ja, also der Wein, den du hier bekommst oder auch Schaumwein, der hat im Restaurant, kostet ja maximal 20-30% mehr als im Supermarkt. Mhm. Und da geht halt Mist los bei, weiß ich nicht, so ein Wein bei knappen 20 Euro und halt so, den, wie der Amerikaner sagt, den Merchanten, liegt halt so bei 100 Euro und brauche ich auch nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, mir sind 100 Euro egal, aber soll irgendwas Tolles, auf was Tolles hätte ich Bock. Aber das hole ich in Deutschland nach, finde ich, das ist völlig.
Dann
eben. Ach, ja, du, ja, in unserem, muss ich ja sagen, in unserem Alter, ich meine, wir sind ja zusammen noch fast an die 100, ist ja, nee, also lieber nichts als Scheiße trinken. Ja, jetzt so zurück zu den Champagner aus, das ist tatsächlich ein langer Lernprozess, bis man mal an den Punkt kommt, aber an dem altersmäßig sind wir jetzt. Also jetzt die Ausblicke auf den Champagner 2023, ich bin... Also aufgeregt, ich kann es gar nicht anders sagen. Los geht's.
Also Champagner, finde ich, nimmt mehr und mehr ein Alleinstellungsmerkmal ein, insofern, dass die kleineren Winzer mehr und mehr eine Stimme bekommen. Eine Stimme erhalten, eine Präsenz bekommen. Es ist ja unglaublich komplex, dieses Thema Champagner, weil du verschiedene Produktionsweisen, Produktionstechniken in dem Sinne hast und das eben beschränkt auf eigentlich hauptsächlich 3, gelegentlich 5 Rebsorten, aber eben hauptsächlich 3 Rebsorten. Darauf kann man sich konzentrieren, auf 2 Weinfarben, also Weiß und Rosé. Spielen die Winzer in verschiedenen Geschmacksrichtungen, sei es eben Brüt oder sei es extra Brüt, sei es Brüt Natur, also richtig knochentrocken, fetzig, kristallin, puristisch, um letztlich zum einen der Natur ein Schnäppchen zu schlagen. Also auch diese Brüt-Natur-Bewegung resultiert ja letztlich daher raus, dass man immer mehr mit verschiedenen klimabedingten Veränderungen umgehen muss und sich damit auseinandersetzen muss und trotzdem eben dieses kristalline Frische in dem Schaumwein erhalten möchte, dass man teilweise mit verschiedenen und eben auch andersartigen Alkoholgradationen arbeiten muss, sich darauf einstellen muss und einfach gucken muss, was die Zukunft bringt. Also man experimentiert dort sehr viel. Der große Trend geht wie eigentlich überall in der Welt, jetzt auch in Richtung biologischer Weinbau, was natürlich vor 20, 30 Jahren dort nicht ganz so einfach war, aufgrund eben auch des kühlen, sehr feuchten Klimas. Aber dort auch bewegt man sich mehr und mehr in Richtung eben Biodynamie, biologischen Weinanbau und eben Greifbarkeit, Erkennbarkeit, Individualität. Also selbst größere Champagnerhäuser, die teilweise um die mehrere hunderttausend Flaschen abfüllen, bis zu mehrere Millionen Flaschen abfüllen, legen mittlerweile nur noch Editionen auf, also wo man nicht mehr diesen uniformen Geschmack hat, der letztlich als Konzeptgeschmack dargestellt wird, sondern man sagt eben, ich habe Editionen 4, 6, 1, 3, 8, 5 oder wie auch immer und versuche damit eine Jahrgangsfolge von 3 teilweise völlig konträr oder eben gleich geahnten Jahrgängen miteinander zu kombinieren, zu vereinen. Und somit eben auch eine Greifbarkeit für den Konsumenten letztlich darzustellen, weil es beim Champagner teilweise relativ schwierig war. Du hast dann irgendwo im Supermarkt in Bali eine Flasche XY gefunden und wusstest zum Beispiel nicht, wie lange die dort schon steht und ob die jemals bewegt wurde, ob die irgendwie zum Inventar mitgezählt wurde oder ob der vielleicht doch relativ frisch ist. Und mittlerweile...
Bei der Eröffnung mitgekauft,
ja. Genau, bei der Eröffnung mitgeschenkt bekommen, die 6 Flaschen und die stehen da immer noch. Mittlerweile kann man aufgrund eben dieser verschiedenen Editionsnummern nachvollziehen, wann der Champagner produziert, aus welchen Jahrgängen er zusammengesetzt und wann er letztlich abgefüllt wurde oder degorgiert wurde. Mit QR-Codes kannst du das eben auch noch tiefgründiger nachvollziehen und somit separieren sich selbst die etwas größeren Produzenten von der absoluten Masse der Produzenten. Also, darüber hinaus...
Darf ich kurz zusammenfassen? Also 2023 Champagner ist kleiner, individueller, transparenter. Und wie entwickelt sich das preislich? Bleibt das so in dem Gefüge, wie wir es kennen?
Na, die Frage ist dann letztlich, was du kennst, also davon. Also kennst du, keine Ahnung, den berühmten Aldi-Champagner für 14, 15, 16, 17, 18 Euro? Oder kennst du den...
Ich kenne den von Lidl für...
Boah, hör auf.
Kann 13, glaube ich.
Echt?
Ja, den kenne ich.
Echt? Wow.
Ich glaube, das sind die heißen, glaube ich, 13 Euro. Oder bei Netto kostet der, glaube ich, das ist so ein rötliches Etikett, das sind 14 Euro. Ja, natürlich gucke ich mir das an. Nee, getrunken habe ich es nicht, aber mir geht es jetzt eher so, dass ich finde, ein passabler Champagner kann losgehen so bei Mitte 30 Euro. Mhm. Vielleicht, ja, doch so. Ziehen jetzt die, was hat sich mir, also mein großer Favorit, über den wir ja auch immer wieder schon mal gesprochen haben, Agrapa, ziehen die jetzt im Preis alle an, machen die auch einen auf Spriterhöhung und weiß ich nicht, sonstige Zubehöre aus der Ukraine oder von sonst wo oder aus China, die irgendwas verteuern oder bleibt das? Ich meine, Luxusgüter, das haben wir auch schon mal besprochen, sind en vogue, die Menschen haben gefühlt immer mehr Geld, die sie für sowas ausgeben. Tut sich da was oder bleibt das alles?
Also grundsätzlich, um ganz unten anzufangen, ist ein Champagner im Discounter natürlich auch ein Champagner, weil er in einem gesetzlichen Rahmen aus einem gesetzlich festgelegten Gebiet produziert wird. Aber er hat, und das muss man ganz klar definiert sagen, nicht die Klasse, die man mit dem Champagner eigentlich darstellen möchte. Es sind teilweise Nachpressungen, die dort vergoren werden, die eigentlich unter dem Mindestanspruch an gesetzlichen Vorgaben produziert werden und das eigentlich Champagner-typische darauf ist der Schriftzug auf dem Etikett. Aber letztlich hat es mit dem, Sekt aus der Märchenwelt, also sprich Rotkäppchen, wenig mit Sekt zu tun hat. Aber es ist möglich, eben aus diesem Gebiet einen relativ günstigen Champagner zu kaufen und man ist nichts daran gelogen, außer der Geschmack. Und wenn du einen handwerklich produzierten oder einigermaßen handwerklich produzierten Champagner von einem nicht unbedingt massenkompatiblen Produzenten haben möchtest, dann solltest du Mitte 30 Euro eigentlich mindestens ansetzen. Ich denke aber, dass das 2023, gegen Ende 2023, 30-40% teurer werden wird. Also auch da wird viel passieren.
Und im High-End-Bereich 30-40% oder werden 30-40% der Champagner teurer werden?
Nein, um 30-40%. Und im High-Class-Segment, also wenn du auf die Prestige-Marken gehst, dann denke ich, wird sich's um 50 bis noch darüber hinaus intensivieren, weil eben dieses Segment allgemein gefragt ist. Das haben wir auch schon intensiv erörtert.
Na, darauf erstmal durchschauen, würde ich sagen. Okay, das habe ich jetzt, also in der Höhe habe ich das jetzt nicht kommen sehen. Okay, wollen wir das erstmal verdauen und ich würde, welche Themen haben wir denn 2023 noch? Vielleicht erörtern wir das
Wahnsinn, in einer wir sind wirklich schon wieder bei Minute 34, lass mich das einfach
Minute
mal...
Minute 35, weil die 34 ist ja, steht ja schon davor. Also jetzt mal.
Ja, stimmt. Lass uns das mal komplettieren. Also das, was ich das letzte Mal angesprochen habe, Lambrusco, fällt ja letztlich auch in dieses große Segment rein, also Low Alcohol. Ein ordentlicher Lambrusco hat so um die 10, 11, 12 Volumenprozent und ist etwas, wo man sich wieder auf Qualität besinnt und Qualität versucht eben auch von kleinen Produzenten zu bekommen und eigentlich auch Schätze dieser Weinwelt versucht wieder zu entdecken, ähnlich wie eben autochthone Rebsorten. Und diese Entwicklung der eigentlich schon Gegebenheiten, ach, das klingt irgendwie völlig verkopft, aber
zusammenfassen. Ja.
Die Entwicklung der Gegebenheiten wird dann intensiviert in Richtung Rotsekt. Auch das angesprochen und Riesentrend 2023, Rotsekt. War schon mal ein Riesenthema zu Dessarenzeiten, also um 1910, 1920 war teilweise Rotsekt von der Krim, war eine Riesenrarität. Mittlerweile schafft es kaum noch jemand, sehr, sehr anständigen Rotsekt in einer großen Menge zu produzieren. Aber wenn ich einen guten Rotsekt haben möchte, was durchaus spannend sein kann, was ein richtiges Erlebnis sein kann, sollte ich auf kleine Produzenten schauen. In der Champagne, um den Bogen da zurückzuspannen, habe ich noch nie einen roten Champagner trinken dürfen. Du?
Nee.
Also wenn schon immer jemand einen roten Champagner trinken durfte, außer eben Mumm Cordon Rouge, wo eigentlich nur der Name rot ist, dann bitte ich um
Wortmeldung.
Wortmeldung.
Ja, könnte ich mir jetzt auch aus der Kalten gar nicht vorstellen. Ich kann mir das, aber das habe ich glaube ich im letzten Mal auch schon gesagt, ich kann mir das zum Essen wahnsinnig gut vorstellen, aber also aus der Kalten bin ich auch eher der, also auch beim Rosé-Champagner bin ich jetzt auch noch nicht so ganz angelangt. Liegt aber auch immer so an meiner Wahrnehmung, wenn man in der Weltgeschichte durch die Gegend fährt und du sitzt irgendwo und also den Rosé und vor allen Dingen auch, wie heißt es denn, der Eis...
brauchen wir gar nicht weiter erörtern. Also es gibt, um das...
Und die das bestellen, also ich mag man genauso wenig wie den Champagner.
Ach. Ich will gar nicht so deklassierend wirken, aber nee. Das, was es in der Champagne gibt und was rot ist, was auch ein riesen Thema 2023 werden wird, ist zum Beispiel Couture Champenois. Also ein roter Wein aus der Champagne. Da durfte ich letztes Jahr den ein oder anderen sehr, sehr spannenden probieren, der eigentlich das so ein bisschen aufweist, was ich früher im Burgund etwas häufiger gefunden habe. Also dieses sehr transparente, elegante, feminine, nuancierte, differenzierte, nachhaltige, unglaublich klar puristisch schmeckende in einem Rotwein. Also da fand ich, durfte ich das ein oder andere sehr interessante Exemplar probieren und das dann eben ein bisschen nördlicher. Ein bisschen nördlicher geschlagene, eben aus dem Englischen. Das hatten wir auch angesprochen. Also England ist ja ein Riesenthema geworden.
Ja.
Leider war es
immer noch teuer. Deinen Satz gerade zu verstehen, den du gerade von dir gegeben hast.
Das ich weiß nicht, ob ich den selber verstanden habe. Ich muss mir das wirklich nochmal anhören. Aber ich habe...
bitte spulen Sie nicht zurück, liebe Zuhörer. Das könnte irgendwie verwirrend wirken. Wenn Sie den überstanden
das,
haben,
so schon...
Aber ja, na klar, du kommst, man redet so vor sich hin und dann verliert man so einen Faden. Ich meine, wer war denn das? War das nicht Kleist, der irgendwie einen so einen Satz hingekriegt hat, wo quasi die beiden Teilsätze irgendwie... und dazwischen waren halt noch 40 weitere Einschübe. Und also wer da den Faden hält, ja, dem ein großes Chapeau, einmal am halben Planeten. Und das ging mir jetzt vorhin bei dir auch so. Ich habe jetzt ein bisschen nicht ganz gewusst, worum es geht. Aber das, aber ich fand die Idee trotzdem toll. Silvio, ich fand es trotzdem schön, was du gesagt hast.
Also es geht letztlich alles in eine Richtung. Also es geht in Richtung der Hintergedanke dabei, bei den gesamten Trends 2023 ist Kühle, Klimaveränderung, gesellschaftliche Veränderung und eben auch gesellschaftliche Entwicklung. Also daher Low Alcohol, ein Bewusstsein auf die Rebsorten, die wir haben, eine sich auch langsam nördlich entwickelnde Veränderung der Weinproduktion, also in Richtung England oder eben auch, dass die Weine der südlichen Nationen sich immer nördlicher entwickeln. Also man merkt dort schon einen kompletten Trend.
Und spielt denn aber so wie sieht es denn mit diesen ganzen großen Nachhaltigkeitsthemen aus? Das ist doch hier so, ist doch bei sonst wie noch grüner und noch demetriger und sind das, wie sieht es damit mit den Punkten aus oder ist man da, ist das nicht auf der Agenda 2023?
Also es wird nicht so als die großen Themen außen vor gestellt, wenn man es wahrscheinlich schon 21, 22 dann irgendwie versucht hat zu proklamieren, aber es ist ein Riesentrend. Also eben auch dieses Bewusstsein allgemein, Umgang mit Klima, Umgang mit Neustrukturierung der Weinberge, Umgang mit Nachhaltigkeit, also wie kann man nachhaltig in einem Weinberg während der Weinproduktion mit den Flaschen umgehen, Riesenthema eben auch.
Kann ich einen Exkurs ein balinesischer Exkurs. Hier gibt's, ich bin jetzt hier selber in so einem Hotel. Ich war jetzt auch in einem, heißt Potato Head, wer sich dafür interessiert, die haben ein wahnsinnig Wahnsinns-Nachhaltigkeitskonzept. Und sowohl hier als auch in dem Potato Head sind die ganzen Gläser abends sind aus Weinflaschen gemacht. Also die sägen die Weinflaschen ab, also die Wassergläser, Entschuldigung, die Wassergläser sind alte Weinflaschen. Überall. Abgefahren. Okay. Also ich finde, es ist total ganz smarter Move. Finde ich gut. Also nur so von wegen, was machen wir mit den Weinflaschen? Zurück nach Dresden.
Oder das ist deren großes Nachhaltigkeitskonzept oder haben die noch andere
Sachen? Nein, Gottes Willen, das ist viel, 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 viel komplexer. Also das ist jetzt ein großer balinesischer Exkurs insofern, als dass es hier auf Bali, es gibt lässig kein Müllmanagement. Ne? Es gibt hier Du zahlst zwar teilweise, wenn du in so einem bestimmten Kommunen bist, als Hausbesitzer, keine Ahnung, 1,50 € im Monat dafür, dass jemand deinen Müll abholt, aber den nimmt er auch nur und fährt ihn da irgendwie in das nächste Dschungelstück und haut ihn dahin. Es gibt nur zwei große Deponien, offizielle auf Bali. Du hast hinter jedem am Strand und sonst wo riesengroße Dinger. Dann ist natürlich auch alles einzeln in Plastik verpackt etc. Also dieses Hotel, Potato Head mit Namen, die haben dann eben so ein komplettes Konzept. Das heißt, die produzieren letztlich keinen Müll mehr, der irgendwo anders hin muss, außer eben zurzeit so ein bisschen Covid-Zeug, also Handschuhe und irgendwelche anderen Tests etc. Das müssen sie irgendwie entsorgen oder das wird irgendwie verbrannt. Den Rest der des Plastikmülls trennen die, arbeiten den auf, machen Möbel draus, Seifenspender, die sie selber brauchen, etc. etc. All das, was sie für den Eigenbedarf haben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, oder das ist so, dass die haben ein Müllaufkommen pro Hotelgast pro Tag von 2,9 Kilo, wobei die Hälfte, also umgelegt auch auf Essensproduktionen, die Hälfte davon ist Biomüll. Deshalb haben die zum Beispiel auch, das ist eine einfache Sache, aber es gibt keine Buffets bei denen, es gibt alles à la carte, auch beim Frühstück. Dass die Menschen sich eben nicht bergeweise irgendwelches Zeug auf den Teller laden, sondern eben Stück für Stück ihr Essen bestellen und das dann eben auch aufessen. Ja. Und die auch die Kellner alle angehalten sind, so, wir bringen ihnen erstmal das eine, wenn da irgendwie einer da sitzt, ich will hier ein Omelette, einmal Pancake, einmal French Toast, einmal, dann ja, wir fangen mal damit an. Also das finde ich auch super smart. Letztlich, dann haben sie, machen die auch regelmäßig so Beach Cleanups, dann haben sie einen, machen da auch ganz viel mit Kunst, eben auch aus Müll oder Müllbestandteilen. Und das Dach eines Hotel-Restaurants besteht eben aus 9000 Flipflops, die sie irgendwie an den 9000, 5000, bitte nicht festnageln, eins von beiden, die sie dort eben gefunden haben und haben ein Dach draus gemacht und viele, viele, viele solche Sachen, die machen. Aus dem ganzen Bratenfett, was sie haben, das wird nochmal gereinigt, dann machen sie Kerzen draus, die im Hotel auch dann auf den Zimmern stehen, die machen dann auch Workshops mit Kindern, die solche Kerzen zum Beispiel selber gießen oder andere Sachen machen, beziehungsweise geben sie das ab für einen Schulbus, einer der sogenannten Green School hier auf Bali, das ist so ein Schulkonzept, da leben Kinder in so einem, die leben nicht da, die gehen da zur Schule, 1. bis 4. Klasse plus Kindergarten, es ist mitten im Dschungel, wie so eine Dschungelschule, aber eben mit allem drum und dran, mit Nachhaltigkeitskonzepten, was ihnen alles vermittelt wird, mit Tieren und Garten und hin und her und drum und dran. Ja, das zum Thema Nachhaltigkeit. Und
ist sowas nach Europa irgendwie transportabel? Also wär sowas spiegelbar? Oder so wie es klingt, ist halt die eigentlich in Europa teuerste Komponente, nämlich der Mensch, dort,
das ist der große Haken.
Der das also Ganze dann irgendwo trägt. Also sprich, wenn du jetzt
ich habe mich hier auch für die, ich habe hier noch so eine Sache, die ich verfolge für die Deutsche Meeresstiftung, habe mich hier mit jemandem getroffen, der ist Australier und baut hier eigentlich auf Jakarta, also Java, baut der ein Mülltrennen, also ein Müllsystem, Müllmanagementsystem auf und hat hier auf Bali so ein kleines Beispiel dafür gebaut und habe mir hier mit dem ein paar Sachen angeguckt. Das ist hammerhart, ne? Da hast halt, letztlich kommt halt ein LKW an und da stehen dann, ist ein langes Fließband mit 65 Leuten und die sortieren halt den ganzen Quatsch aus, ja. Also all den Müll, der da ankommt, zwischen vollgekackter Babywindel über sonst was für Haushaltsartikel, über eben ganz normalen Biomüll, alles kommt da an und dann sortieren die eben Sachen aus. Und den maximalen Reinigungseffekt, den man da erzeugt, ist, dass in dem verbleibenden Müll immer noch so ungefähr 30% Plastik drin sind. Das kommt dann in einen in eine Müllhalde.
Hm. Und das aber mit einem Einkommen eines Arbeiters auf Bali?
Ja, das sind so 150 Euro ungefähr. Hm. Die kriegen mehr übrigens weil der Job natürlich auch echt hart ist, ne? Aber klar, auch in diesen Hotels, dieses ganze Müll trennen, aussortieren, dann diese ganzen Plastikgeschichten wieder recyceln. Also die haben ja selber so eine Schmelzanlage, wo sie eben so Sachen, die sie brauchen, eben mit CNC-Fräsen so machen können. Das funktioniert nur, wenn die Menschen halt, wenn der Arbeitslohn so gering ist. Ja? Und auch der Typ, den ich hier getroffen habe, Tobi aus Australien, sagt eben, es funktioniert nur in diesen Emerging, also in diesen, sagen wir mal, aufstrebenden oder Entwicklungsländern, wo eben Arbeitslöhne so niedrig sind, dass du so eine Mülltrennung händisch machen kannst, weil die qualitativ deutlich, deutlich besser ist, als wenn das irgendein Automatismus oder sowas ähnliches macht. Und boah, das ist schwer, ne? Wie wir da so hinkommen, so als Europäer mit unseren Vorstellungen, wir haben ja mit Müllsystemen nicht viel am Hut, ne? Bei uns kommt jemand, wir trennen Sachen halbwegs vor und dann wir bezahlen da relativ viel Geld für und sagen da irgendwie Haken dran. Und hier siehst du an diesen wunderschönen Stränden, ist alles voller Müll. Jetzt gerade hier in der Regenzeit ist es halt irgendwie nochmal schlimmer. Und so zu einer Frage nach Deutschland oder Europa exportierbar. Naja, so teilweise sind die Konzepte ja andersrum, ist das ja aus Europa. Also in dem Masnoma, die ja mit so die ersten waren, die eine Küche hatten, die letztlich müllfrei, wenn man so will, funktioniert hat. Also wo sie eigene Fettabscheidegeschichten das wiederverbraucht haben. Und da gibt es immer mehr, gerade in der gehobenen Gastronomie, immer mehr Köche, die auf sowas Wert legen, dass sie Sachen immer wieder weiterverwenden. Also auch die Lebensmittel selber einer sehr langen Kette zuführen können und eben auch genau überlegen, wie sie ihre Produkte kriegen, in welchen Verpackungen die kommen, ob die überhaupt in Verpackungen kommen müssen. Der Anreiseweg des Lebensmittels, ja, also in dem ja, Nobelhart und Schmutzig und wie sie in Deutschland alle heißen. Also ich glaube, da gibt es schon sehr viele Gedanken. Und der Typ aus Singapur, der dieses Hotel hier hochgezogen hat, ich glaube, da sind alles so Inspirationen, die der da mitgenommen hat und einfach aufgrund der Tatsache, weil es kein Müllkonzept gibt, hat der gesagt, okay, ich mache das alles selber. Ja, das Einzige, was der jetzt noch machen will, ist halt, dass er seinen Strom selber produziert mit Solar und dann ist der letztlich autark. Ja, auch das ist ja gut. Also der muss ja kein Weltveränderer sein, sondern es ist einfach nur ein smarter Move, um letztlich auch eine Frage des Marketings und des Storytellings. Das sind sicherlich Themen der Zeit, das ist en vogue. Der ist natürlich, wenn der da Weine hat, die haben alle auch irgendwie so einen Hintergrund, so biodynamisch oder sonst wie was. Das sind aber auch natürlich, das ist ein Hotel, was vergleichsweise teuer ist hier auf Bali. Aber so im Großen und Ganzen finde ich das als Hotelkonzept schon gut. Ja, und die also auch so, also gibt es eine tägliche Tour, ja, wo die ihr Nachhaltigkeitskonzept auch vorstellen. Also tu Gutes und sprich auch um Gottes Willen rüber. Ne?
Das wollte ich gerade sagen. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn jemand auch darüber reden kann und darüber zu reden vermag. Und by the way, ich dachte, es wäre ein Deutscher wegen Potato Head. Aber
lustig, ja. Ich habe gefragt, wie die auf Kartoffelkopf kommen. Also weil meine osmanischen Freunde, Aziz sei gegrüßt, die Kartoffeln, keine Ahnung, wo der Name herkommt, ließ sich nicht erkunden.
Was ich jetzt, weil du den Namen gerade erwähnt hast, eben auch schockierend fand, gestern Abend gelesen habe, dass es Noma ab 2025 wahrscheinlich zumachen wird, also 2024 die Saison noch durchführt und dann. Und eines der Argumente war eben dabei Personalmanagement, dass man bei der Art von Gastronomie es nicht auf die Reihe oder es nicht möglich ist, zu einem einigermaßen bezahlbaren Rahmen diese Mengen und diese Massen an Leuten, die dort gebraucht werden, um eben diese Menüs zu kreieren, die bezahlen kann. Und was ja auch mal ein Riesenkritikpunkt letztlich im Noma selber war, dass die 5000 Praktikanten durchschleusen, die halt gar nicht bezahlt werden, einfach dort sein können. Aber eben eins der Argumente war dabei, wir können es nicht bezahlen. Also wir könnten es nicht fairerweise bezahlen. Viele andere Argumente spielen dort mit rein. Wahrscheinlich eben auch, dass alle Ziele erreicht wurden. Also sie immer zum besten Restaurant der Welt ernannt wurden, dritten Stern bekommen haben und so weiter. Interessant finde ich es aber, dass man weiterdenkt. Also dass man dann eben guckt, was kann man in dieser Konzeptküche, die dann da entstehen soll, für ein neues Noma 3.0 herausrekrutieren. Vielleicht darf ich das als Schlussgedanken nutzen für heute. Dir eine gute Heimreise wünschen, mich auf unsere nächste Folge. Dann beide aus Deutschland.
Ich hoffe, ich weiß es gar nicht, aber es wird so werden. Ich bin auf jeden Fall freue ich mich tatsächlich, dich bald wieder zu hören, Sevio.
Dir eine gute Rückreise. Ganz, ganz
gute Grüße
und bis gleich.
Tschüss.